Sehr schön. Was machst du da? Von oben runter, oder?
Ich habe das erste Mal probiere ich mit Raglan,
ja,
weil mich diese Idee fasziniert, ohne Nähte etwas machen zu können.
Genau, das finde ich an Raglan-Pullis, Jacken auch immer ganz besonders schön. Nichts zusammennähen müssen.
Theo Lounge. Gespräche über Gegenwart. Jenseits von Glaube oder Unglaube. Revlab. Für die letzte Theo Lounge im Jahr 2024, zu der ich euch herzlich begrüße, habe ich mich ins Wohnzimmer einer Freundin gesetzt zum gemeinsamen Stricken. Ein lange gehegter Wunsch von uns. Ich bin Johanna Di Blasi und meine Freundin ist Magdalene Fretlö. Sie ist eine bekannte Theologin und wird Anfang 2025 emeritiert als Professorin für systematische Theologie an der Universität Bern. Magdalene ist auch bekannt dafür, eine leidenschaftliche Strickerin zu sein. Wir greifen in unserem Gespräch unterschiedliche Fäden auf, lassen andere auch wieder fallen. Wir verbinden uns unter anderem mit der strickenden Poetin Christine Lawand, die wir beide sehr lieben. Und wir denken auch über Stricken als Form des Widerstandes nach. Vor allem aber ist es ein Nachdenken über das Mysterium der Zeit geworden und von daher denke ich ein Gespräch, das nicht nur Strickfreunde interessieren dürfte. Mit Stricken ist es nämlich ähnlich wie beim Lesen eines guten Buches. Man investiert Zeit und hat am Ende das Gefühl, Zeit geschenkt bekommen zu haben. Wir haben während des Sprechens die Mikrofone beinahe vergessen und glücklicherweise die Kabel nicht mitgestrickt.
Und was planst du da gerade? Was machst du?
Also ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt, dass ich im letzten Jahr festgestellt habe, ich habe 3 riesengroße Körbe, so bestimmt 80 Zentimeter hoch mit Restwolle. Aber Restwolle ist fast noch das falsche Wort. Also teilweise 10 Knäuel oder noch mehr von einer Sorte und dann aber auch einzelne Knäuel. Und dann habe ich beschlossen, ich kaufe keine neue Wolle mehr, bevor nicht wenigstens 2 dieser 3 Körbe geleert sind. Und seitdem bin ich dabei, alles Mögliche zu stricken und habe auch gehäkelt im Sommer, um diese Restwolle aufzubrauchen. Das hängt vielleicht jetzt mit meiner abschiedlichen Situation etwas zusammen, dass ich Dinge, die da sind, aufbrauchen möchte, hängt natürlich auch mit meinem Interesse an Nachhaltigkeit zusammen, dass alles aufgebraucht wird. Ja, und da unter dieser ganzen Wolle waren auch, glaube ich, 12 Knäuel dieser schlichten Merino-Wolle. Ja, ich fange ja öfter mal an, etwas für mich zu stricken, nur bleibt es dann meistens nicht bei mir. Das ist was ganz Schlichtes. Das ist einfach ein halb patent gestrickter Kurzpolunder.
Mhm. Magdalene, du bist ja eine ganz intensive Strickerin. Zugleich hast du ja wirklich einen Bauerjob da als Theologieprofessorin an der Uni Bern. Mich interessiert, und das wollte ich dich so lange schon fragen, würdest du sagen, das ist eine Art von Meditation für dich? Oder gehst du da sogar noch einen Schritt weiter und sagst, das ist eine Art von Gebet?
Oh, das ist eine ganz spannende Frage. Ich würde sagen, ja und nein, das hängt von den Orten und den Zeiten ab, wann ich lisme. Also am nächsten kommt das, was du fragst, glaube ich, meiner Praxis, wenn es eben möglich ist, morgens eine halbe Stunde, bevor so das Quartier erwacht und das Haus erwacht, also recht früh, vielleicht um 5 Uhr, für eine halbe bis dreiviertel Stunde zu stricken. Und da mache ich dann nichts anderes, sondern dann mache ich dies. Und das ist so, das hat sicherlich etwas sehr Meditatives, weil ich dann nochmal an die letzten Tage zurückdenke und vor allen Dingen auch überlege, was steht jetzt an für diesen Tag. Und da kann ich Gedanken sammeln, mich vorbereiten, Dinge ordnen. Aber das ist eher die geringste Zeit meines Strickens, diese halbe bis dreiviertel Stunde. Also ich stricke ja, das habe ich, glaube ich, auch schon einmal erzählt oder du hast es sonst gehört. Ich stricke ja in.
Ja, da wollte ich noch drauf
Da kommst du noch.
kommen.
Soll ich
Da
also
warten
noch?
wir noch einen Moment,
Da
weil
warten
ich
wir noch,
würde
ja?
gerne noch wissen von dir, ist das in der Früh, ist das am Morgen dann das Erste, was du machst?
Nein, das allererste, was ich mache, noch bevor ich duschen gehe, ist, dass ich mir eine Tasse Kaffee mache. Und manchmal trinke ich auch zwei Tassen Kaffee bei diesem Stricken am Morgen. Aber wenn, dann ist es das Erste. Ab und zu höre ich auch noch ein bisschen Nachrichten oder so Tagesgeschehen dazu. Aber meistens ist es wirklich dieses Genießen der Stille. Und dann, solange es warm ist, mache ich das immer mit einer frischen Tasse Kaffee auf dem Balkon, auf meinem kleinen Balkönchen. Und da ist es einfach so schön, wenn das Quartier noch so ruhig ist und kein Lärm von außen andringt, die Luft noch recht kühl ist und ich sitze im Bademantel und mit einer Tasse Kaffee und meinem Strickzeug auf dem Balkon. Und ja, da würde ich dir wirklich zustimmen, dass das hat etwas Meditatives. Ob es etwas Gebetsmäßiges ist, weiß ich nicht. Manchmal lese ich die Herrnhuter Tageslosung dazu, also die beiden Bibelverse, den Losungstext und den Lehrtext und denke noch ein bisschen darüber nach. Manchmal beschäftige ich mich dabei aber auch schon mit einem Thema, an dem ich gerade arbeite, zu dem ich eine Lehrveranstaltung habe an dem Tag oder an einem der nächsten oder zu das Thema, zu dem ich einen Text schreibe, auch all das geht mir durch den Kopf. Oder Menschen, an die ich an diesem Tag besonders denke, weil sie es nötig haben, dass Frau an sie denkt an diesem Tag oder sie haben Geburtstag oder eine Prüfung oder was auch immer. Ja, all das, glaube ich, erfüllt deine Vorstellung, dass ich da meditiere, aber mit vielen Gedanken und nicht meditiere mit leerem Kopf, nur mit leerem Magen.
Also manche Leute machen ja Zen, um ruhig zu werden und ganz zu sich zu kommen, ganz bei sich zu sein. Mir kommt vor, nicht alle Menschen brauchen das gleichermaßen. Manche brauchen das vielleicht auch gar nicht, dieses Ruhigsein und zu sich kommen. Andere gehen vielleicht fischen. Und ich habe das Gefühl, Stricken geht auch in diese Richtung. Und es gibt da sogar so Studien, dass es einen ähnlichen Zustand bewirkt wie das Meditieren und das Yoga, nämlich dieses rhythmische, sich wiederholende Bewegen und dieses Klicken der Nadeln. Das hat sowas, schon allein das hat was Beruhigendes, Mantraartiges. Für mich ist es immer eine ganz schöne Sache, wenn ich es schaffe zu stricken. Dann weiß ich, so jetzt bin ich in eine gewisse Ruhe hineingekommen.
Ja, wobei ich ja, wenn ich so morgens diese halbe bis dreiviertel Stunde stricke, dann komme ich im Grunde ja aus der Nachtruhe, wenn ich jetzt eine ruhige Nacht habe. Und das hab ich meistens eher, weil ich gut schlafen kann. Dann ist es mehr vielleicht ein Passageritual, Übergang aus dieser Ruhe mit einer sehr rhythmischen Aktivität, Masche für Masche. Im Übergang zum neuen Tag, also im Übergang zu vielen Terminen und Aufgaben und viel Unruhe, so als bräuchte ich einen kleinen Weg aus der Nacht in die Geschäftigkeit des Tages hinein.
Dann ist es wie so eine Rite de Passage, eine kleine, wie so
Ja,
ein Übergang.
also jedenfalls dieses morgendliche Lisme, ja.
Gut, du bist ja wirklich die regelmäßige Strickerin auf Schweizerdeutsch Lismerin sozusagen. Das heißt, du praktizierst das beinahe in einer Weise, wie man auch so eine Gebetspraxis hat. Dieses Wiederkehrende. Das strukturiert dann deinen Tag.
Ja, manchmal kann ich auch abends, wenn ich völlig erschöpft nach Hause komme, gar nichts anderes mehr machen, als noch ein paar Reihen zu stricken. Dann ist es in der Tat genau die umgekehrte Bewegung, dass ich runterkommen will, dass ich einiges loslassen kann, was an dem Tag so an Fülle da war. Die Erfahrung gibt es auch. Also dann wären es quasi so zwei Rahmenrituale des Tages. Aber nicht, dass du denkst, dass ich das jetzt jeden Tag mache. Das schaffe ich nicht und dafür habe ich auch gar nicht die Zeit. Aber morgens, das versuche ich schon relativ häufig zu machen. Abends bin ich manchmal einfach dann zu müde dafür. Aber also es braucht ja auch eine gewisse Wachheit, um zu stricken. Von meiner doppelten Textilkunst. Die eine Kunst mit Maschen und die andere Kunst mit Buchstaben. Und ich finde, dass das viel miteinander zu tun hat. Texte stricken, sage ich auch öfter. Ich möchte Texte stricken. Du hast mir mal ein ganz wunderbares Buch geschenkt. Die Nadeln des Aufstands zu einer Kulturgeschichte des Strickens. Und dort gibt es genauso auch ein Kapitel, das nachdenkt und Texte versammelt, auch Gedichte versammelt über den Zusammenhang von Text und Textil und eben diese doppelte Textilkunst aus Maschen und aus Buchstaben. Also ich spreche sehr häufig davon, dass ich meine Texte stricke.
Du strickst sehr viele Texte, also du hast eine Reihe von Büchern geschrieben, du machst, also bereitest Predigten vor, hältst Predigten und hast sehr viele Studierende übernommen, wo du deren Arbeiten betreust. Also da türmt sich die Arbeit. Und jetzt wäre die Frage, und wie kommst du da noch dazu, regelmäßig zu stricken?
Ja, ich bin bekannt dafür, auch bei einigen berüchtigt dafür, dass ich in fakultären Sitzungen, die ich nicht selbst leiten muss, dann, wenn ich gerade kein eigenes Traktandum habe, ganz ruhig stricke. Ich habe, das siehst du hier auch an meinem Korb, ich habe immer mehrere Projekte in Angriff, je nach Schwierigkeitsgrad. Und in solche Sitzungen nehme ich immer etwas leichteres Strickzeug mit einem nicht zu so komplizierten Muster und auch nicht so schwer. Also wenn ein Pulli gerade vor der Fertigstellung ist, nehme ich ihn dann nicht mit. Aber Socken, die ich en masse stricke oder so ein einfaches Muster wie dieses Halbpatentmuster, da stricke ich dann in Sitzungen. Das ist dann weniger meditativ. Aber es dient dazu, dass ich mich besser auf das Gespräch konzentrieren kann. Also ich kann nicht gleichzeitig E-Mails beantworten und in einer Sitzung aufmerksam sein. Das klappt bei mir nicht. Über dieses Multitasking verfüge ich nicht.
Was ja viele machen heute
Was,
mit dem
was?
Handy oder auch mit dem
Genau,
Laptop, da noch parallel Dinge. Ja,
das kann
genau.
ich gar nicht, aber wenn ich stricke und mich nicht auf das Muster konzentrieren muss, sondern auch aufschauen kann dabei, und ich denke, das können wir beide, dass wir stricken können, ohne immer hinzuschauen, dann konzentriere ich mich durch diese gleichmäßige Arbeit mit den Händen, mit meinem Kopf und meinem Herzen stärker auf das, was in der Sitzung passiert. Das ist das eine. Und das andere ist, ich kann mir immer sagen, auch wenn die Sitzungen unergiebig sein sollten, wenn nicht so viel dabei herauskommt, ich kann etwas vorweisen am Ende der Sitzung. Ich habe etwas geschafft. Der Strumpf ist halb fertig oder es sind 8 Zentimeter eines Pulliteils entstanden oder eines Schals. Und das ist doch ganz schön, so dass ich einige Stricksachen habe, von denen ich genau sagen kann, wo die etwa und wann die etwa entstanden sind, in welchen Sitzungen. Und dann gibt es natürlich auch noch einige lange Bahnfahrten, wo, wenn ich da nicht mehr lesen mag, oder nicht mehr Gutachten schreiben und Arbeiten korrigieren möchte, weil ich einfach, weil mir die Augen wehtun oder ich einfach müde bin, dann stricke ich auch auf Bahnfahrten.
Ja, jeder kennt diese unergiebigen Sitzungen und du kannst aber immer dann noch, du hast dann immer noch das Gefühl, was Produktives gemacht zu haben. Und du hast vorhin ja schon in diese Richtung auch zu Beginn, unseres Strickens jetzt, unseres gemeinsamen Strickens, schon mal da hingedeutet in diese Richtung der Sitzungen, wo du strickst. Tatsächlich ist mir das zu Ohren gekommen und ich erinnere mich aber ehrlich nicht mehr, wer mir das gesagt hat. Der hat gesagt, andere nervt das zum Teil extrem. Und jetzt möchte ich dich fragen, wie hältst du das dann aus, diese Stimmung?
Ich habe das auch schon über Dritte gehört. Also ich mache so, dass ich diejenigen, die rechts und links neben mir sitzen, in den Sitzungen frage, ob sie das stört. Und bisher hat noch niemand diese Frage bejaht, sondern ganz im Gegenteil. Und sie haben gesagt, es würde sie beruhigen, wenn ich das machen würde, oder sie fänden das einfach schön, dem zuzuschauen. Aber es soll welche geben, die das wirklich ärgert. Weniger unter Studierenden als eher unter KollegInnen. Aber bisher ist noch keine solche Stimme direkt bei mir angekommen, was ich natürlich schade finde. Ich würde gerne mal hören, was daran störend ist, weil, wie gesagt, das ist ja kein Ausdruck eines Desinteresses an der Sache, die da verhandelt wird. Sondern es ist im Gegenteil eine stärkere Konzentration auf das Thema, mit dem wir uns dann beschäftigen, durch diese gleichmäßige Arbeit.
Ich habe den Eindruck, da muss man noch Aufklärungsarbeit leisten, dass Leute das vielleicht auch gar nicht verstehen, in welchen Zustand einen das Stricken bringt. Hast du schon als junge Frau, als wissenschaftliche Mitarbeiterin das so gemacht oder hat es auch ein gewisses Standing gebraucht und Selbstbewusstsein, dass du dann sagst, ja, nein, ich stricke jetzt da?
Also, wenn ich ein bisschen weiter ausholen darf, dann muss ich sagen, ich habe Stricken im Vorschulalter gelernt. Und zwar hat mir das eine meiner Großtanten beigebracht, weil sie strickte so, wie wir stricken. Meine Mutter strickte anders. Sie hatte den Faden nicht auf dem Zeigefinger der linken Hand, sondern hatte den Faden auf dem Zeigefinger der rechten Hand und musste den dann immer rüberlegen. Und damit ich es nicht so lerne.
Das ist die englische Art, glaube ich.
Genau, das kann sein. Also so hatte sie es von ihrer Großmutter, glaube ich, gelernt. Und damit ich mir dies nicht angewöhne, habe ich nicht von meiner Mutter, sondern von einer Großtante stricken gelernt. Und das, bevor ich in die Schule kam. Obwohl ich, glaube ich, anfangs nur gehäkelt und dann gestrickt habe. Und in meiner Studienzeit, da haben ganz viele von uns gestrickt während der Vorlesungen. Und während der Vorlesungen,
nicht in den Seminaren. Das waren die 70er Jahre bei dir?
Das war in den 80er Jahren, ja, ab Ende der 70er Jahre, genau. Und da haben auch viele Studenten gestrickt, wie... Ja, überhaupt einige Männer stricken sich erst vielleicht in Öffentlichkeit nicht so sehr trauen, aber ich habe es auch schon im Zug.
Auch Studenten haben gestrickt damals?
Auch Studenten haben damals.
Und siehst du das heute noch unter deinen Studierenden oder hat sich das ein bisschen verflüchtigt?
Nein, ich sehe also, soweit ich mich erinnere, strickt in meinen Lehrveranstaltungen niemand. Also ich selbst habe auch selten in Lehrveranstaltungen gestrickt, weil ich mitschreiben wollte. Und das geht nicht so gleichzeitig zum Stricken, weil man dann immer das Strickzeug aus der Hand legen muss und den Stift in die Hand nehmen, beziehungsweise eher heute, also ich habe ja damals noch ohne Computer angefangen in meiner Studienzeit und erst seit meinen Examensarbeiten auf dem Computer die Texte geschrieben. Also da war es nicht möglich, gleichzeitig mitzuschreiben und zu stricken. Aber immer schon in Sitzungen der Fakultät.
Meine Mutter ist ja Handarbeitslehrerin.
Ja.
Und in den 70er Jahren kam das dann, dass sie auch Knaben unterrichten durfte. Und das hat teilweise richtige Dramen gegeben, weil manche Väter das als unmännlich empfanden und teilweise die Jungs dann auf der Toilette ihre Hausaufgabe gemacht haben, ihre Handarbeit. Etwas anders gelagert ist es in der ehemaligen DDR gewesen. Da war es, glaube ich, recht normal, dass auch Männer das mal machen. Und ich selber habe mal, als ich in Berlin lebte, tatsächlich so einen kleinen Strickclub gehabt. Und da war auch ein Mann dabei, der in der DDR sozialisiert war. Und ja, er sagte, das ist ganz normal für sie gewesen. Also... Kennst du das auch?
Also von diesem Unterschied habe ich noch gar nicht gehört, so zwischen Ost- und Westdeutschland. Aber ich glaube, in der Geschichte ist es doch so gewesen, in der Geschichte des Streckens, dass es zunächst eine Männerarbeit war. Hast du das auch mal
Ja,
gehört? Ich meine, das hätte ich auch in deinem wunderbaren Buch gelesen.
das habe ich auch gehört, dass, und zwar, es ist wahrscheinlich sehr alt, die Technik, aber erst seit dem Hochmittelalter haben wir Stücke, die sich erhalten haben. Also es kommt wohl aus dem Nahen Osten, wahrscheinlich über diese Seidenstraße ist die Technik nach Europa gekommen, und zunächst sind vor allem Socken gestrickt worden und Fäustlinge, und das war tatsächlich eine Männerdomäne.
Also in diesem Buch, was ich nun schon ein paar Mal erwähnt habe, gibt es auch ganz wunderbare Fotos. Und ein Foto, was mich wirklich gerührt hat, ist, dass ein schon ziemlich alter Großvater auf einem Stuhl vor dem Kachelofen sitzt, so mit Handwerkskleidung an. Er strickt einen Socken und er hat sein Enkelkind im Arm. Und das wird übrigens beruhigt oder vielleicht schläft es auch ein durch die Bewegung des Strickens. Also ich finde das ein so zu Herzen gehendes und berührendes Bild, dass da ein alter Mann Socken strickt und gleichzeitig sich um sein Enkelkind kümmert. Und ich habe überlegt, ich habe jetzt einen Großneffen, der 5 Monate alt ist, dass ich das mal ausprobieren möchte, ob das geht, zu stricken und gleichzeitig dabei das Kind im Arm zu schaukeln.
Was du ja auch machst, du umgarnst die Menschen in deiner Umgebung. Du strickst für sie ganze Sets. Also ich habe auch schon Mütze bekommen, Stirnband, Schal, Schultertuch. Das finde ich ist ein Geschenk, das sehr heraussticht von den allermeisten Geschenken, die man sonst so bekommt, wenn man weiß, da hat jetzt die Magdalene wirklich auch viel Zeit investiert, um mir eine Freude zu machen.
Ja, das ist in der Tat so. Ich stricke das Allerwenigste für mich selbst. Und ich habe es eben schon gesagt, selbst wenn ich es ursprünglich mal für mich gedacht habe, findet es doch eine andere Abnehmerin. Und ich stricke sehr, sehr viel für andere und hatte jetzt die Gelegenheit, im Laufe des jetzt letzten Jahres 6 Babygarnituren zu stricken, weil in meinem Umfeld gerade unter ehemaligen und aktuellen Mitarbeitenden von mir an der Uni so viele kleine Kinder geboren wurden. Und das geht ja dann auch relativ schnell bei diesen kleinen Dingen. Ich habe ganz viele Mützchen und Söckchen und Jacken und Pullis und kleine Leggings und so etwas oder Strampelhosen gestrickt. Und das Schöne daran ist, ja, ich verschenke Texte und verschenke selbst gelismete Textilien, weil es jeweils Unikate sind. Und das finde ich an diesen Geschenken so schön. Es ist, selbst wenn ich nach einem bestimmten Muster stricke oder eine Vorlage dafür habe und vielleicht auch andere diese Vorlage nutzen würden, es ist immer ein Unikat, wenn wir etwas stricken. Weil, ja, wir stricken ja auch so etwas wie unsere Stimmung, unsere Gefühle mit hinein. Das Maschenbild ist nicht immer ganz gleichmäßig. Manchmal muss das Stück 2, 3 Mal gewaschen werden, bis sich die Maschen so ein bisschen geruckelt haben und wir nicht die ganzen Stimmungen, die mit eingestrickt sind und die Gefühle dann an dem unterschiedlichen Maschenbild sehen. Also, es ist immer ein Unikat und das finde ich als Geschenk so trefflich und passend.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Zeitaspekt zu sprechen kommen. Bei mir ist es so, dass ich einfach das Gefühl habe, so, jetzt habe ich Zeit zu stricken und ich komme in so eine Durée hinein. Dieses französische Wort Durée steht ja für Dauer oder für so eine fließende Zeit. Von Henri Bergson kommt dieser Begriff. Und das meint, dass eigentlich Zeit aufhört, etwas Endliches zu sein. Es ist plötzlich einfach Zeit da. Ich glaube, man rechnet ja auch nicht, ich brauche jetzt für den Pullover so und so viele Stunden. Als Stricker interessiert einen das gar nicht, weil irgendwie ist der Weg ist schon das Ziel gewissermaßen. Geht es dir da auch so?
weiß nicht, ob es die gleiche Erfahrung ist, die ich mache, aber eine Erfahrung, die ich beim Stricken fast regelmäßig mache, ist, dass ich die Zeit vergesse darüber.
Das meinte ich, ja.
Das meintest du,
das,
ja.
Das ist
dass ich so hingegeben bin an das, was da entsteht und was wächst und Gestalt gewinnt. Und wenn ich etwa ein Norweger-Pulli stricke, welches Muster sich dann entfaltet, dass ich so bei dieser Sache bin, das ist aber in Situationen, wo ich dann nur stricke und nicht noch anderes gleichzeitig habe, dass ich darüber die Zeit vergesse und dann plötzlich erstaunt bin, dass dann auch mal 2-3 Stunden vergangen sein können, wenn ich wieder auf die Uhr schaue. Und ich das während des Strickens gar nicht gemerkt habe, dass Zeit vergeht oder dass zumindest so viel Zeit vergeht, dass mir das völlig entgangen ist, weil ich ganz hingegeben bin, wie wir sonst, glaube ich, beim Spielen uns hingeben und Zeit vergessen. Also vielleicht hat auch Stricken etwas gemeinsam mit Spielen.
Ja, und an der Stelle aber auch wiederum mit Meditieren. Weil man kommt in ein Zeitgefühl, man kommt wie in ein Überzeitgefühl hinein. Oder die Zeit hört vielleicht auch auf, so bedeutsam zu sein. Man ist vielleicht einfach im Hier und Jetzt.
Ja, aber ist dann Zeit nicht gerade bedeutsam, wenn ich so ganz im Hier und Jetzt bin, wenn ich das Hier und Jetzt nicht überspringe?
Sagen wir mal so, viele von uns ja, und du kennst das ja extrem auch, man ist gestresst, man hat das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben. Das ist ja so wie das Grundgefühl. Und dann gibt es diese andere Form von Zeiterfahrung, wo auf einmal die Fülle da ist.
Ja, und trotzdem muss ich oft überlegen, gönne ich mir jetzt diese Zeit? Die Zeit, wo ich nur lisme und eben das nicht in der Sitzung mache, sondern hier auf meinem Sofa sitze oder im Sessel oder auf dem Balkon und nur für mich bin und nur ganz konzentriert auf das, was ich da in den Händen halte, weil ich weiß, dass es so eine kostbare Zeit ist und dass ich wenig Zeit habe, gönne ich mir dann diese halbe Stunde oder diese Stunde mit meinem Strickzeug. Und ich mache dann jedes Mal wieder die Erfahrung oder fast immer, vielleicht nicht jedes Mal, aber häufig die Erfahrung, dass es eine Zeit ist, die mir dann plötzlich auch, wenn sie jetzt weg ist, wieder neue Zeit für was anderes schenkt. Als würde ich Zeit tanken bei diesem Stricken.
Man gönnt sich Zeit zu haben.
Genau.
Man gönnt sich Zeit.
Es ist ja, also ich denke, es gilt für uns beide. Wir stricken ja nicht so mit einem ganz festen Zweck immer. Auch wenn wir jemand bestricken möchten mit dem, was wir tun, ist es trotzdem nicht so funktionalisiert und unterliegt eigentlich keiner Umzustruktur, dass ich das verzwecke, was ich da tue, dass ich jetzt unbedingt damit fertig werden muss, dass da was dabei herauskommen muss, sondern ich genieße den Vorgang selbst, ganz unabhängig von der Freude, die dann entsteht über das, was am Ende das Ergebnis ist. Das Stricken selbst, der Prozess des Strickens, ist so etwas wie erfüllte Zeit, ganz unabhängig vom Resultat. Scheint mir.
So geht es mir auch, ja. Ja.
Ob ich das jetzt Meditation nennen würde, das ist, weiß ich nicht so recht. Aber also ich finde, deine Überlegung, das so an unsere Zeiterfahrung zu binden, ich habe gar nicht so viel da bisher drüber nachgedacht, aber irgendwie ist das spannend, dass wir inmitten all der Zeitnot und dem Zeitdruck, den wir verspüren und der ja auch ganz real da ist oder den wir uns selbst machen oder den uns andere machen oder den uns die Terminfülle macht, dann, wenn wir quasi daraus aussteigen, ich könnte auch sagen, vielleicht verlangsamen wir auch Zeit konzentriert sein auf ein Strickzeug, auf ein Projekt.
Das könnte man gewiss sagen, Dürer nach Bergson ist genau die subjektiv gefühlte Zeit. Und es gibt Tätigkeiten, die strecken die Zeit. Ja, ich
ja,
denke.
Ja, sie verdichtet sich. Ich glaube, es ist, so könnte man es beschreiben. Es ist eine dicht gefüllte Zeit in diesem Vollzug des Strickens.
Du bist ja Ende dieses Jahres emeritiert. Wenn du auf die Art und Weise blickst, wie du Zeit empfindest, würdest du sagen, die Zeit vergeht immer schneller?
Also ich würde auch in den Chor derer einstimmen, da sagen ja viele, dass es so ist.
Viele sagen das so, mit dem Älterwerden hat man das subjektive Gefühl, die Zeit vergeht schneller.
Und ich glaube aber, dass es an einer ganz bestimmten Erfahrung hängt, nämlich an der, dass je älter ich werde, desto weniger Zeit noch habe, Dinge zu tun und deswegen überlegen muss, was möchte ich in jedem Fall noch tun und was werde ich vielleicht nicht mehr schaffen. Also, dass ich deutlicher auswähle zwischen dem, was ich sehr gerne noch angehen möchte und dem, worauf ich vielleicht auch verzichten kann. Und das hängt, glaube ich, mit dem Alter zusammen. Die Einsicht darin, ich werde vieles nicht mehr tun können. Ich werde viele Bücher, die in meinen Bücherregalen stehen, und ich habe viele Bücherregale in meiner Wohnung, nicht mehr ganz lesen können. Ja, und bei mir sind es natürlich nicht nur die Bücher, die bisher ungelesen im Regal stehen, sondern auch die Bücher, die in meinem Kopf und Herzen sind und ungeschrieben sind oder von denen nur Teile bisher in meinem Laptop stecken. Also es sind auch die Bücher und die Texte, die ich schreiben möchte. Auch da muss ich überlegen, was ist mir das Dringlichste? Und dann, vielleicht kennst du das auch, macht Frau die Erfahrung, dass ich plötzlich Dinge dazwischen schieben und die ich dann vorziehe, ein Projekt, an das ich noch gar nicht gedacht habe, und ich hatte mir einen guten Plan gemacht, was als nächstes kommt, und dann kommt plötzlich ein Thema und drängt sich auf und wird ganz wichtig und füllt eine Zeit, und ich lasse das auch geschehen. Und so ist es manchmal auch beim Stricken, dass ich vielleicht 4, 5 Dinge angefangen habe, aber dann habe ich irgendwo ein tolles Muster gesehen oder entdeckt. Also ich beobachte auch manchmal Menschen in der Tram oder im Zug oder im Bus, die etwas Selbstgelismetes anhaben mit einem tollen Muster, und starte ich so lange an, dass die sich manchmal wundern. Aber ich versuche mir das Muster einzuprägen, um es dann möglichst schnell irgendwie nachzuahmen oder einzuholen, so ähnlich. Also das, auch das ist eine Zeiterfahrung, dass der Plan, den ich mir gemacht habe, gar nicht unbedingt aufgeht, weil mich plötzlich etwas affiziert, interessiert, herausfordert und ich das dann als erstes anpacke. Trotz aller Zeitnot, trotz alles Zeitmanagements, trotz Unterscheidung von wichtig und unwichtig, drängt sich etwas auf, weil es von sich her viel Aufmerksamkeit beansprucht und jetzt gerade dran sein möchte. Und das gibt's für Texte und Gestricktes, glaube ich, gleichermaßen.
Ja, ich glaube auch, das ist eine Analogie.
Ja.
Dass auch sich die Zeit gönnen, ein Buch in Ruhe zu lesen, schenkt ja Zeit.
Mhm.
Das ist ein ähnlicher Effekt. Du, und wenn wir von Stricken sprechen und unserer Lust zu stricken, da denken wir doch vor allem an Wolle, oder? Es muss irgendwie Wolle sein. Weil ich glaube, wir, und das sind wir auch aus den kälteren Gegenden, glaube ich, so sozialisiert, so gewohnt, wenn es kälter wird, liebt man Wolle. Und beim Stricken, man hat es einfach auch gern in Händen.
Ja, obwohl ich auch gerne mit Baumwolle im Sommer stricke und nicht nur mit Schurwolle, Alpaka oder Mohair oder anderem im Winter. Ja, Stricken hat sehr viel auch mit Berühren, mit Tasten, mit Fühlen, mit etwas Angenehmem in der Hand haben zu tun, und lässt uns denke ich, gleichzeitig eine Kontrasterfahrung machen. Da ist auf der einen Seite die weiche Wolle und auf der anderen Seite sind die doch sehr harten Nadeln. Selbst dann, wenn wir nicht mehr mit metallischen Nadeln stricken, sondern mit Bambusnadeln, dann ist es immer noch so, dass wir zwei sehr, sehr unterschiedliche Materialien in der Hand haben, die irgendwie sehr kontrastreich sind. Also das Handwerkszeug, mit dem wir arbeiten, kann eben gerade nicht die Weichheit und den angenehmen Flausch und das Warme haben, wie es die Wolle hat. Auch das ist, glaube ich, eine typische Erfahrung, die wir beim Stricken oder Häkeln machen.
Lass uns noch auf Wolle auch als etwas zu sprechen kommen, wo so ein Memento Mori eingeschrieben ist, eingestrickt ist, nämlich wenn die Motten kommen. Ich habe gerade einen Kaschmirpullover an, mein Lieblings-Kaschmirpullover, nicht selbst gestrickt, aber mir sehr nahe. Und da haben Motten in der Mitte drei Löcher reingefressen. Ich habe mich entschieden, da so Blümchen drauf zu sticken jetzt. Eine Freundin hat mal gesagt, wenn die Motten an die Wollsachen gehen, das nimmt sie richtig persönlich. Also das ist etwas, das nimmt sie persönlich. Wie geht es denn dir mit den Motten, Magdalene?
Also erstmal finde ich, dass du da eine wunderbare Lösung gefunden hast, die von den Motten reingefressenen Löcher in deinen schönen beigen Pullover unsichtbar zu machen. Es könnte auch so sein, als seien die Blüten immer schon drauf gewesen und seien keine Notlösung im besten Sinne des Wortes. Ja, vielleicht zwei Erfahrungen in dem Zusammenhang. Also ich hatte es jetzt öfter eben bei meinen Körben von Wollresten, das nicht schon fertig gestrickt ist, sondern die Wolle selbst von Motten zerfressen war und ich immer wieder einen abgebrochenen Faden hatte und dann irgendwann auch wirklich das Ganze wieder aufgezogen habe, weil es so viele Fäden zu vernähen gegeben hätte, dass ich dazu keine Lust hätte. Also apropos Fäden vernähen, vielleicht einfach eine Klammer mal. Fäden vernähen kann ja ganz lästig sein, kann aber auch ganz, ja, in deinem Sinne jetzt meditativ sein, weil ich damit nochmal auf der Rückseite meines Strickwerks möglichst unsichtbar die Spuren der Arbeit ja nicht ganz verstecken kann, aber vielleicht ordentlich verarbeite und gleichzeitig verbindet sich mit dem Vernähen von Fäden so das Gefühl, jetzt bist du gleich fertig, jetzt hast du gleich das fertige Stück in der Hand. Klammer zu, wieder das nur zum Vernähen. Offene Fäden habe ich nämlich auch bei vielen meiner Texte und vielleicht werden sie erst mit dem nächsten Text vernäht oder werden erst vernäht, wenn die Texte in einem Buch zusammenzustehen kommen. Noch einmal eine Analogie.
Da kannst du auch Maschen, die du fallen lassen hast, auch wieder aufnehmen.
Genau, das ist auch ein sehr schönes Bild für Texte. Fallen gelassene Maschen und nicht aufgebrauchte Wolle, sprich Buchstaben, sprich Wörter, sprich Auseinandersetzung mit gewissen Texten im nächsten Text wieder aufzunehmen. Aber nochmal zurück zu den Motten. Was ich früher nie konnte und was ich auch immer noch nicht selbst kann, ist schon ein fertig gelismetes Textil wieder aufzuziehen. Sei es, dass ich es aufziehen muss wegen der Mottenlöcher, weil ich das, glaube ich, nicht so kunstvoll wie du hinkriegen würde, sie zu unter kunstvollen Blumen zu verstecken. Es müssen bei mir immer andere machen, meine Sachen aufziehen, aber in der letzten Zeit fällt es mir leichter, Stücke entweder, wo die Motten ihre Spuren hinterlassen haben, aber auch vielleicht ein Stück, was mir nicht mehr gefällt oder nicht mehr passt, jemanden zum Aufziehen zu geben und dann verstricke ich die Wolle wieder neu.
Aha, du magst nicht auftrennen.
Nein, ich kann selbst kein schon gestricktes Stück wieder auftrennen. Also es sei denn, ich bin jetzt ganz in den Anfängen. Aber wenn etwas fertig ist, wenn es vernäht ist, wenn es vielleicht auch schon getragen ist auch nach Jahren die Wolle immer noch sehr schön ist, bringe ich es nicht übers Herz, es selbst aufzuziehen. Aber ich habe eine Freundin, die das immer wieder für mich macht. Und das ist sehr schön. Die kommt dann, die nimmt das dann mit. Und wenn sie mich das nächste Mal besuchen kommt, hat sie dann die Wollknäuel dabei. Ich habe, glaube ich, hier auch gerade eins von einem aufgezogenen. Das ist ja nicht das Originalknäuel, was du da siehst, sondern von einem mal früher gestrickten Teil, was ich dann aufgezogen habe. Aber ich kann es selbst nicht. Das hängt auch damit zusammen, dass ich ganz schwer Texte, die ich einmal geschrieben habe, nochmal so ganz neu schreiben könnte. Dann schreibe ich lieber nochmal einen ganz anderen Text. Aber wenn ich etwas geschrieben habe, habe ich es geschrieben und arbeite vielleicht noch an der Form, an der sprachlichen Gestalt, aber nicht mehr so sehr an den Inhalten. Das ist vergleichbar wieder. Du siehst, ich komme immer wieder auf diese Analogie Text, Textil, Stricken, Schreiben zurück.
Ich hatte eine Großtante, die schon lange nicht mehr lebt. Und wenn ich als Kind dort zu Besuch war, ich habe in Erinnerung, dass sie einen wunderbaren, riesigen Garten hatte. Und sie hat mit ihrem Mann, die sind beide sehr alt geworden, also über 90 ist er geworden. Und als er starb, haben wir sie danach, kurz danach besucht, dann saß sie in ihrer Küche und hat tatsächlich seine Wolljacken aufgetrennt. Wir sagen auftrennen. Mhm. Ich habe den österreichischen Hintergrund. Sie hat das ganz sorgfältig langsam aufgetrennt. Und es war ein berührend anzusehen. Ich glaube, es war zum einen schon diese Kriegsgeneration, dieses Gefühl, jetzt möchte ich mit der Wolle, möchte ich irgendwie was Neues versuchen. Aber ich hatte das Gefühl, zumal das auch eine sehr schöne Ehe war, dass sie in diesem Schock, ihn verloren zu haben, wie diese ganzen Fäden, diese Wolle, die er getragen hat, so in ihrer Hand zu haben und das aufzulösen und auf Wollknäuel zu wickeln. Und ja, das war ein ganz berührender Anblick.
Um es dann wieder neu zu verstricken,
ja,
oder?
Ja, der Gedanke war schon, etwas Neues daraus für die Enkelkinder, für ihre Kinder zu machen. Ja, es war ein interessanter Vorgang.
Aber könnte es nicht auch damit zusammenhängen, dass sie nicht wollte, dass jemand genau das, was sie für ihren Mann gestrickt hat, dann selbst trägt, sondern dann wollte sie es neu verarbeiten, in eine andere Form bringen, ein anderes Kleidungsstück daraus machen?
Das könnte auch sein, ja. Wir hatten sie dann noch gefragt, was so ein Erfolgsrezept einer guten langen Ehe ist. Und ihre Antwort war, dass man möglichst nie im Streit zu Bett geht, sagte sie. Ja, es ist nicht leicht zu interpretieren. Es war ein ambivalenter Vorgang. Aber es lag auch etwas Liebevolles, sehr Liebevolles darin. Ein bisschen auch Verzweifeltes, ja. Was anderes fällt mir ein beim Auftrennen, Magdalene, die Penelope.
Ja.
Odysseus' Frau, die hat ja nicht gestrickt, sondern gewebt. Und dieses Weben, glaube ich, ist von Alters her schon eher eine weibliche Tätigkeit gewesen. Und da ist es ja so, dass sie webt tagsüber das Leichentuch ihres Schwiegervaters in der Zeit, wo Odysseus auf seinen Irrfahrten ist. Und nachts trennt sie es aber wieder auf. Und damit zögert sie hinaus, diese Freier, die um sie werben, sich denen hingeben zu müssen. Und das ist ein interessanter Vorgang, weil wenn man ihn deutet, ist er auch eng mit Zeit verbunden. Es ist eigentlich eine Parallelgeschichte zu den Irrfahrten von Odysseus, der sich bewegt, aber auch nicht weiterkommt. Und sie mit ihrem Werkstück kommt auch nicht weiter. Aber irgendwo bekommt sie auch Zugriff auf die Zeit oder die Fäden. Das ist ja ganz stark ein Bild auch für Schicksal. das...
Der Schicksalsfaden,
genau,
sagen wir ja auch.
Genau. Also sie gewinnt irgendwo auch eine gewisse Souveränität über die Zeit. Sie kann etwas aufschieben. Etwas, was sie nicht möchte, aufschieben.
Also ich habe das Weben in dieser Geschichte immer als ein Stück Widerstandshandlung der Penelope verstanden. Also weniger jetzt auf die Zeit bezogen, aber das leuchtet mir ein, wie du das interpretierst, als der Widerstand, wenn sie an das Weben hingegeben ist und das jeden Tag wieder neu mit denselben Garnen, denselben Fäden macht, weil sie es nachts aufgezogen hat, wieder dann... verweigert sie sich da fertig zu werden und zur Verfügung zu stehen für andere. Und ich glaube, es gibt auch sonst Traditionen des Widerstandes, auch im Blick auf das Stricken. Es gibt so ein wunderbares Gedicht auch von Pablo Neruda darüber, dass ihm jemand ein paar Socken gestrickt hat, die ihm für seinen eigenen Widerstand wärmen und stärken. Und wenn ich mich da noch richtig erinnere, gibt es so eine ganze Traditionslinie, wo Stricken auch als Widerstandshandlung verstanden wird. Ob nun ein Widerstand gegen ein Vergehen einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Lebensphase oder überhaupt auch in Machtstrukturen. Widerstandshandlung. Also wir lieben ja beide Christine Lavant, die Kärntner Dichterin und Schriftstellerin sehr, die nun aus völlig prekären Verhältnissen heraus, ebenso wie ihre Mutter, fast den ganzen Ort bestrickt hat und ihre Familie und ihren Mann dadurch ernährt hat. Und gleichzeitig sehe ich auch bei ihr einen Zusammenhang zwischen ihrem Stricken und ihren wunderbaren, starken, arg Zumutungen darstellenden Texten. Ich nenne sie ja die Hiobin des 20. Jahrhunderts. Eine Analogie zwischen ihren Texten und ihrem Stricken, dass sie in beides so ihre Energie ganz hineingibt, ihre Lebensleidenschaft trotz aller Einschränkungen, trotz aller Krankheiten, trotz aller Armut und Ausweglosigkeit, es in das Strickzeug hineinstrickt und in ihre Texte hineinlegt. Also ein so sehr ihr Stricken vom Prekariat her geprägt ist, so sehr ist es für mich auch Widerstandshandlung.
Ich bin ja Kärntnerin wie die Christine Lavant eben. Sie galt den einen als so Strickweiblein,
ja,
aber zugleich als eine der bedeutendsten Dichterinnen deutschsprachiger Zunge des,
genau,
20. Jahrhunderts. Ich habe auch ein Zitat, also ich habe nicht ein Zitat, also du hast jetzt nicht zitiert, aber ich zitiere jetzt. Und das ist ein kleiner Textausschnitt, den hatte ich dir auch schon vorab gemailt. Und bin gespannt, ob du da auch nochmal Assoziationen anknüpfen möchtest. Vielleicht hat das Stricken etwas so Beruhigendes, weil es einen mit dem kollektiven Wissen vergangener Generationen verbindet. Mit unseren Müttern, Groß- und Urgroßmüttern, und ihrer ganzen kollektiven Hoffnung, Liebe und Enttäuschung. Mit den mongolischen Nomaden, die aus der Wolle ihrer Yaks wärmende Kleidung machten, den Männern aus den schottischen Highlands, die ihre Schafwolle verarbeiteten, den berühmten Tricoteuses, die während der Französischen Revolution die ikonischen Bonnet Rouge strickten. Man stellt nicht nur Kleidungsstücke her, sondern auch Sinn. Und im Gegensatz zum wirklichen Leben hat man sogar die Chance, fallengelassene Maschen zu reparieren, das Maschenbild zu glätten und das Strickzeug gar ganz aufzutrennen, die Wolle wieder aufzuribbeln und etwas völlig Neues daraus zu machen. Das Stricken ist der perfekte Zeitvertreib, wenn die Welt kälter wird. Man nimmt seine Einsamkeit und macht etwas Schönes daraus. Das hat Daniel Schreiber geschrieben, der Schriftsteller und Journalist.
Also was mir an dem Text besonders gut gefällt, ist, dass ich mich mit jeder Masche, die ich stricke, hineinstricke in ein Kollektiv von Menschen, die die gleiche Tätigkeit wahrgenommen haben in ganz unterschiedlichen Zeiten und Lebenssituationen und an ganz verschiedenen Orten und mit sehr verschiedenen Intentionen. Das ist, ich musste, als du mir den Text gerade noch mal vorlasest, daran denken, dass wir oft, wenn wir das Glaubensbekenntnis einleiten in einem Gottesdienst, sagen, dass wir es nun sprechen mit Menschen auf der ganzen Welt und dass es uns durch die Generationen übergeben worden ist. Das fiel mir sofort ein, als du diesen Text lasst. Und das ist ja auch so mit dem Stricken. Wir alle haben es von jemand gelernt. Es gibt so etwas wie eine Suktion der Strickschule. Ich denke, kaum jemand bringt sich das Stricken selbst bei. Es wird es auch geben, natürlich, autodidaktisch. Aber wir haben es von jemand gelernt und geben, haben es sicherlich auch schon an andere weitergegeben. Und das stiftet eine Gemeinschaft, nicht nur synchron weltweit, sondern auch durch die Generationen hindurch. Und ja, das ist eine kalte Welt und wir leben in heißen Zeiten, in einer kalten Welt gegenwärtig, in der Leben in einer Weise bedroht ist, wie es vielleicht schon lange nicht mehr war, dass es diese Welt etwas wärmer macht, hängt, scheint mir auch damit zusammen, dass da eine Gemeinschaft der Strickenden und Strickenlernenden und Strickenlehrenden geschaffen wird. Also ich fühle mich eben mit Christine Lavand nicht nur durch ihre unheimlich provokativen Texte verbunden und lerne viel von ihrer Gottesrede für meine eigene, sondern ich fühle mich ihr auch nah, wenn ich stricke und muss oft an ihre Lebensgeschichte denken, wenn ich stricke.
Stricken ist nicht nur gut für Stressabbau, sondern auch für Blutdrucksenkung. Und es ist eben nicht nur entspannend, sondern auch aktivierend für das Gehirn, weil beide Gehirnhälften beansprucht sind. Und was mir auch sehr einleuchtet, bei Angststörungen. Es ist eine Tätigkeit, die einem helfen kann, sich gar nicht so sehr auf das zu konzentrieren, was eben Angst macht.
Also ich kann mir das gut vorstellen, was du jetzt gesagt hast. Aber es gibt ja auch einen heftigen Einspruch, gerade von genderperspektivierter oder von feministischer Seite, wo all dies nicht im Blick ist, was du jetzt erwähnt hast, sondern wo einfach Stricken als sowas typisch Weibliches und weiblich Stereotypes gilt und alte Geschlechterrollen damit weitergetragen werden. Also es gibt auch einen deutlichen Einspruch.
Genau, grade. Das ist verdummt.
Genau. Dass Frau da nur eine ganz typische Rolle übernimmt und das doch besser lassen sollte. Und ich weiß auch, dass aus diesen Gründen einige auch in meinem Bekanntenkreis, also einige Frauen dann mit dem Stricken aufgehört haben, weil sie sich dies zu sehr zu Herzen genommen haben. Und all das, was du jetzt genannt hast, sind natürlich Gründe, die dieses Vorurteil völlig aus den Angeln heben.
Wirst du, wenn du emeritiert bist, weiter so viel stricken?
Also ich hoffe ja jetzt sehr darauf, dass ich mehr Zeit im Zusammenhang haben werde, weniger fragmentierte Zeit und dass ich zunächst erstmal ganz viele Texte und auch einige Bücher werde stricken können. Also in diesem Sinne auf jeden Fall das Stricken mit Buchstaben, genau, mit Buchstaben. Ob es noch mehr Stricken mit Maschen geben wird, da bin ich mir nicht so sicher. Die Sitzungen, in denen ich gelispelt habe, fallen ja weg jetzt. Da fällt ein großer Zeitraum weg, in dem ich gestrickt habe. Vielleicht werde ich noch mehr reisen und dann wieder mehr Bahnfahrten haben, auf denen ich stricken kann. Aber ich habe im Moment erstmal die Hoffnung, dass mein Stricken mit Buchstaben viel mehr Raum abgewinnt und wirklich Stunden am Stück und Tage am Stück und Wochen und Monate am Stück und nicht nur immer mal dazwischen gequetscht für einige Stunden oder auch nur einen. Also das andere muss ich schauen.
Welche Themen würdest du gerne als nächstes bearbeiten?
Ja, seit vielen Jahren warten einige Menschen darauf, dass ich endlich meine Hoffnungslehre schreibe. Das ist einer meiner Forschung und Arbeitsschwerpunkte, eine Lehre der Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Wir nennen das Eschatologie in der Theologie. Das heißt eigentlich die Lehre von den letzten Dingen. Das ist aber ein Wort, das eigentlich irreführt. In den lateinischen Dogmatiken heißt es de novissimis, also von den allerneuesten Neuigkeiten, von dem, was nicht mehr alt wird. Und daran arbeite ich, weil ich glaube, dass wir nur von dem her, was wir erhoffen, auch unsere Gegenwart gestalten können. Oder dass es jedenfalls die Inhalte unserer Hoffnung sehr prägend dafür sind, wie wir heute und hier miteinander leben.
Magdalene, es war sehr schön, mit dir an diesem Sonntagnachmittag zu stricken.
Gleichfalls. Und ich habe mich gar nicht verstrickt, obwohl wir so intensiv miteinander geredet haben. RevLab.